Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung aus Politik und Gesellschaft. Redaktion und Moderation Thomas Brenk. Heute noch einmal das Thema Windenergie. Es wird so etwas wie ein Faktencheck, das heißt, wir sprechen mit Fachleuten über einige wichtige Details einer solchen Windenergieplanung. Am Anfang hören Sie Professor Dr. Andreas Wagner zum Thema Energie und Energiewandlung. Dann spreche ich mit dem Ingenieur Felix Stark von der Gelsenwasser AG und mit der Pressesprecherin Heidrun Becker. Denn Gelsenwasser steht als Partner mit Erfahrung für die Stadtwerke Menden zur Verfügung. Schließlich hören Sie die Ingenieure von Kötter Consulting zu dem ziemlich komplizierten Thema Infraschall. Es geht um Frequenzen, die man nicht hören kann, die aber möglicherweise Wirkung haben. Kurz, es geht um einige Details, die man kennen sollte, wenn man sich eine Meinung zur Windenergie im Bereich Menden-Ostzimmern bilden möchte. Informationen zur Sendung und zum Thema Windenergie finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.radio-iserlohn.de. Sie können dort auch Stellung nehmen zum Thema Windenergie im Märkischen Kreis. Ebenso finden Sie dort einen Link zur Mediathek NR Vision, auf der Sie beide Sendungen zum Thema Windenergie nachhören können. Natürlich finden Sie dort auch andere Sendungen des Fördervereins Lokalfunk Iserlohn. Wir beginnen mit einem kurzen Beitrag von Professor Wagner, der uns auf etwas hinweist, was einige vielleicht schon wissen, aber es ist doch sinnvoll, das zu hören.
Zunächst einmal müssen wir sagen, wenn wir in unserem Haushalt ganz normal elektrische Energie haben wollen für irgendein Gerät, was wir einschalten wollen, dann muss die Energie zunächst mal in unsere Steckdose reinkommen. Energie entsteht nicht, kann nicht erzeugt werden im physikalischen Sinn, sondern nur von einer Form in die andere gewandelt werden. Konsequenz, es muss irgendwo ein Energiewandler vorhanden sein und dann muss die Energie zu uns übertragen werden. Wenn ich an die Solarenergie denke, die scheint tagsüber besonders gut, aber merkwürdigerweise brauche ich mein Licht eben nachts. Wir brauchen hier Kombinationen, denn eines ist sicher, noch nie hat man in der Geschichte der Menschheit Energie nur mit einer einzigen Energiesorte befriedigen können. Schon immer war es eine Kombination aus Verbrennungsenergie von Holz, Kohle oder sonst irgendetwas, später dann Wasserkraft und eben auch Windkraft. Und an dieser Stelle ist es sehr wichtig, die Windkraft ist eine sehr elegante Methode, denn der Wind steht aufgrund unseres Wetters in einer gewissen Zuverlässigkeit zur Verfügung. Und mit unserem technischen Wissen, was wir hier im Laufe der, ja, sage ich mal, Jahrhunderte aufgebaut haben, ist es durchaus möglich, aus der Windenergie der strömenden Luft über Windräder Generatoren anzutreiben, die dann elektrische Energie für uns zur Verfügung stellen. die Frage, die man sich stellen muss, wo kommt eigentlich die Energie her? Da ist uns inzwischen klar, dass wir die Kraftwerke nicht genau an der Stelle haben, wo wir unsere Wohnung haben. Konsequenz, es muss immer Energie transportiert werden. Und es gibt ja so ein bisschen so polemische Auseinandersetzung, dass man sagt, ja, der Windstrom von der Nordküste in Deutschland muss dann über teure Stromtrassen bis nach Bayern transportiert werden, damit man das dort verwenden kann. Gleichzeitig muss man den solaren Strom, den man in Bayern produziert, dann über Trassen bis nach Norddeutschland transportieren, damit die dort den Solarstrom haben. Und wenn man sich's genau überlegt, dann ist es vielleicht besser, man transportiert viel weniger, sondern man sagt, dort oder in der Nähe der Stelle, wo die Energie erzeugt wird, sollte doch der meiste Teil verbraucht werden. Und die kleine Differenz, die da noch da ist, die können mit den vorhandenen Netzen sehr gut übertragen werden. Das heißt, wir brauchen durchaus eine Verstärkung unserer Energieübertragungsnetze, aber nicht in dem Maß, wie das manchmal suggeriert wird.
Aus Politik und Gesellschaft, und es geht um Energie. Es geht um Energie im Märkischen Kreis, genauer gesagt, es geht um Energiegewinnung. Professor Wagner hat gesagt, es geht ja eigentlich nur um die Umwandlung, um Energie nutzen zu können. Kurz gesagt, es geht um Windkraftanlagen in Menden, Ostsümmern. Das ist nicht weit von Sümmern, dem Ortsteil von Iserlohn. Und deshalb gibt es ja da auch interessierte Stimmen, auch engagierte Stimmen, die sich mit auseinandersetzen. Wenn man was verstehen will, dann muss man auch was wissen. Wenn man eine Meinung haben will, dann soll man sich informieren. Und deshalb habe ich mich mit Felix Schaak, einem Ingenieur von Gelsenwasser, heute getroffen in den Stadtwerken in Menden. Und wir wollen sprechen über das Projekt, was Sie zusammen mit den Stadtwerken machen wollen.
Ja, das ist ein Projekt, das in erster Linie initiiert wurde durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Es war letztendlich eine Ausschreibung, wo dieses ehemalige Militärgebiet ausgeschrieben wurde zur Nutzung von Windenergie. Und wir als Gelsenwasser haben uns dort richtig mit unserem Projektpartner VSB Neue Energien beworben und haben an dieser Ausschreibung teilgenommen und haben den Zuschlag erhalten. Und was wir hier machen möchten, ist letztendlich auch als Gelsenwasser ist es wichtig, auch den Teil zur Energiewende beizutragen, und haben hier vor, ein Projektvorhaben zu realisieren mit 3 Windenergieanlagen, sprich ein Standort, wo mehrere Anlagen, nicht nur eine Einzelanlage hinkommt, und wo man, glaube ich, ganz viel hier auch vor Ort in Menden für die Energiewende tun kann.
Haben Sie Expertise, haben Sie Erfahrung mit Windkraftanlagen?
Das haben wir, sonst würden wir es nicht machen. Wir als Gelsenwasser sind jetzt seit 5 Jahren ungefähr in dem Thema. Die VSB, der Kooperationspartner, ist dort schon weitaus länger im Thema, seit über 20 Jahren. Und wir haben jetzt schon einige Anlagen realisiert. Wir haben eine zum Beispiel auch, das ist auch mal wichtig, dass man das nennt, mit den Stadtwerken Castrop-Rauxel eine zusammen gemacht. Jetzt vor kurzem eine mit den Stadtwerken Kalka in Betrieb genommen. Und gerade befinden sich auch 8 weitere Anlagen im Bau. Das ist auch unter anderem mit Gemeindewerken und immer mit einem Partner vor Ort. Also man kann schon sagen, dass wir da innerhalb der 5, 6 Jahre schon sehr viel an Expertise haben und wir haben auch die notwendigen Mitarbeiter und kompetenten Leute im Unternehmen, die sich wirklich in dem Thema sehr, sehr gut auskennen.
Eine ganz wichtige Frage, und die muss man ganz genau angucken, ist die Frage der Entfernung der Bauwerke, der Windkraftanlagen von der Wohnbebauung.
Da ist es mittlerweile so, dass man viel in den Medien hört von diesen berühmten 1500 Meter Abständen, die von der Politik vermittelt werden. Da ist es uns immer ganz wichtig, dass es nicht eine klare 1500 Meter Abstandsbegrenzung geben wird. Also es gibt verschiedene Planungsinstrumente. Einmal den Energieerlass, dort sind diese 1500 Meter niedergeschrieben. Das ist aber ein Instrument, an dem kann man sich orientieren und diese 1500 Meter treten dort in einem Fallbeispiel auf. Letztendlich ist es so, dass durch den neuen Landesentwicklungsplan, der jetzt geändert werden soll, der bald neu rechtskräftig werden soll, da ist es so, dass die Politik bzw. die Gemeinden vor Ort gestärkt werden sollen. Das heißt, Kommunen sollen noch mehr die Möglichkeit bekommen, den Planungsverlauf auf ihrem Gebiet zu bestimmen. Aber es ist nicht so, dass die Kommunen die 1500 Meter einführen können. Denn dieser Abstand, dieser generelle Abstand zu Windenergieanlagen, das beruht auf Bundesrecht und das Bundesrecht wird so schnell nicht verändert.
Windkraftgegner verweisen natürlich auf die Natur, auf eine Landschaft, die sich entwickelt hat. Auch wenn wir hier einen Militärübungsplatz hatten, über den Panzer gefahren sind, wo Munition abgelegt oder abgeworfen wurde, hat sich natürlich etwas entwickelt und das wird dann als berechtigt als Biotop bezeichnet. Wie stark wird ein Eingriff sein?
Erstmal in erster Linie ist es richtig, dass durch diese Anlagen ein Eingriff in die Natur oder beziehungsweise ins Landschaftsbild schon vorhanden ist. Das ist so. Aber man muss dazu sagen, dass das Thema Natur im Rahmen der Genehmigung das eigentlich das größte Thema ist. Also dem wird am meisten Wert zugeschrieben. Wir müssen unter anderem eine Artenschutzuntersuchung machen, die ein Jahr läuft. Das heißt, ein Jahr lang werden zu verschiedenen Zeiten verschiedene Vögel, verschiedene Organismen untersucht. Und das wird sehr intensiv geprüft. Und deswegen, sofern ein großer Eingriff in der Natur stattfindet, würden die Anlagen nicht realisiert werden. Und was auch ganz wichtig ist, am Ende wird der Eingriff in die Natur untersucht, wie groß ist der, und es werden Maßnahmen ergriffen, die letztendlich sogenannte Ersatzmaßnahmen, das heißt, man bewertet, wie groß ist der Eingriff in der Natur, und diese Maßnahmen werden dann an anderer Linie getroffen. Sprich zum Beispiel, wir wohnen Wald, um eine Anlage zu errichten, heißt, an anderer Stelle wird der Wald wieder aufgeforstet. Die Aufforstung geschieht aber nicht im Verhältnis von 1:1, sondern die ist noch wesentlich größer. Also wir haben Verhältnisse von 1:1,2. Also das heißt, an anderer Stelle wird mehr Wald aufgeforstet, als wir vor Ort roden. Des Weiteren müssen Ersatzzahlungen gezahlt werden für dieses Vorhaben. Mit diesen Zahlungen kann man vor Ort zum Beispiel, werden Obstwiesen errichtet oder es werden alte Gebäude, die marode sind, die werden abgerissen und die Fläche wird der Natur wieder zur Verfügung gestellt. Also es wird sehr viel gemacht, um den Eingriff möglichst gering zu halten.
Wir haben erfahren, dass der gesamte Wald geopfert werden müsste. Stimmt das?
Das stimmt so nicht. Also wir haben auf dem Gebiet Wald ungefähr, ich würde sagen, ungefähr ein Viertel. Das ist aber nicht so, dass der gesamte Wald gerodet wird. Also von diesen 3 geplanten Standorten ist einer im Wald. Und dafür müsste definitiv Wald gerodet werden. Dann muss man natürlich unterscheiden noch einmal zwischen temporären Flächen, die man benötigt, und dauerhaften Flächen. Da haben wir einmal als dauerhafte Fläche, um auch mal eine Größenordnung zu nennen, ist es so, dass wir für die Anlage an sich, brauchen wir ca. 1000 Quadratmeter. Dann brauchen wir noch eine Kranstellfläche von ca. 4000 Quadratmeter, um zu gewährleisten, falls mal Anlagenteile ausgetauscht werden, dass dort ein Kran hinkommt. Und wir haben noch die Zuwägung, die zu der Anlage gewährleisten muss. Das heißt, wir bewegen uns hier im Rahmen zwischen 6.000 und 10.000 Quadratmeter an Wald, die gerodet werden müssen, die dauerhaft zur Verfügung gestellt werden müssen. Und darüber hinaus sind natürlich noch für den Kran und für die Montageflächen werden auch nochmal ca. 7.000 Quadratmeter gerodet. Die werden allerdings am Ende wieder hergestellt. Das heißt, von dem gesamten Wald, ich weiß jetzt nicht, wie viel Quadratmeter er umfasst, aber definitiv mehr als 10.000 Quadratmeter. Das heißt, es wird ein geringfügiger Anteil des Waldes, wenn überhaupt, gerodet.
Das heißt, es ist wichtig, während der Baumaßnahmen wird mehr Platz gebraucht, wenn die Windkraftanlage da steht, weniger, und die wird der Natur ja auch überlassen.
Das ist richtig, genau. Und da ist auch nochmal wichtig, dass es geschieht, alle Vorhaben geschehen immer in Rücksprache oder in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde. Das heißt, wir können nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, es gibt gewisse Fenster, in denen wir ruhen können. Das heißt, die Brutvögel und so weiter, das wird alles berücksichtigt. Also da muss man wirklich sagen, dass der Natur dort auch in diesem Fall wieder sehr viel Wert zugesprochen wird.
Heute geht es um Energie, es geht um Windenergie im Märkischen Kreis. Wir sprechen über Ostsümmern und das gehört zu Menden. Und über Windkraftanlagen zu sprechen heißt immer, wie wir gehört haben, da gibt es Widerspruch. Jetzt ist die Höhe ein ganz wichtiges Thema. Herr Schaak, warum müssen die Anlagen so hoch sein?
Das ist in allererster Linie, und das muss man ganz und ehrlich so sagen, das ist letztendlich auch der Wirtschaftlichkeit geschuldet. In erster Linie kriegt man eine feste Vergütung für diese Anlagen. Die Vergütung, die ist natürlich über die Jahre immer geringer geworden. Ich meine, das ist auch letztendlich das Ziel, wenn wir Leute wollen natürlich die Subvention, die wir für die Windenergie zahlen, die soll ja auch für uns ein bisschen zurückgehen, definitiv. Und deswegen ist es so, dass die Anlagen immer höher werden. Das ist natürlich auch ein Fortschritt der Technik und auch geschuldet dem Standort, wo wir uns hier generell bewegen in Nordrhein-Westfalen, an Küstenstandorten, wo der Wind natürlich deutlich intensiver ist. Dort können natürlich auch kleinere Anlagen wirtschaftlich realisiert werden. Hier befinden wir uns in, in Schwachwindstandorten. Allerdings muss man dazu sagen, ist Menden dafür ein sehr guter Standort noch von der Windhäufigkeit. Da ist es so, dass die Anlagen größer werden und man erkennt auch immer daran, dass die Rotoren werden immer größer. Dadurch kann noch mehr Wind eingefangen werden. Unser Ziel ist natürlich hier nicht die maximale Höhe zu bebauen, sondern zu gucken, dass das Verhältnis stimmt zwischen Höhe und Wirtschaftlichkeit. Und das variiert natürlich auch mit dem Anlagenhersteller und wir haben einfach hier uns momentan noch nicht festgelegt auf dem Anlagentyp. Und daher ist es uns wichtig, dass wir hier trotzdem schon mal einen Rahmen nennen, in welcher Höhe wir uns hier bewegen. Also wir wollen da nichts verheimlichen, wollen sagen, hier kommen 180 Meter Anlagen hin, sondern wir wollen da schon offen und ehrlich an die Bevölkerung rantreten, dass hier schon größere Anlagen mit Höhen über 220 Meter hinkommen.
Wenn von Schall gesprochen wird, da wird neuerdings auch davon gesprochen, dass man an den Rotoren, an der Rückseite genauer gesagt der Rotoren, eine Formierung vornimmt, die den Schall reduziert. Was ist da dran?
Ja, das ist richtig. Also ist es mittlerweile so, dass an den Rotorblättern werden sozusagen, um es einfach zu erklären, das sind wie so Haifischzähne, also werden so Zacken eingearbeitet und sogenannte Serrations. Und diese Serrations, die treten dazu bei, dass die Verwirbelung ein wenig reduziert werden und dadurch letztendlich die Anlagen leiser werden. Und es ist auch, man muss dazu auch sagen, die Anlagen, der Fortschritt auch hinsichtlich der Größe, bedeutet aber auch Fortschritt hinsichtlich des Schalls. Also die Anlagen, die heutzutage gebaut werden, die werden immer leiser und der Schallpegel wird immer geringer. Und da an den Situations zum Beispiel sieht man, dass die Entwicklung auch an die Bedürfnisse der Leute vor Ort angepasst wird. Thank you.
wenn es um den Bau von Windrädern geht und wenn es um den Betrieb von Windkraftanlagen geht, dann braucht man einen Zuweg. Man braucht Fläche, um die Gerätschaften hinzubringen. Wir haben das gehört. Man braucht den Kran, natürlich. Aber sind das richtige Straßenbauten, wie wir sie etwa an der Autobahn oder an Fernstraßen haben?
Nein, das ist nicht so. Auch hier wird möglichst versucht, den Eingriff in die Natur gering zu halten. Das heißt, man muss gewisse Anforderungen schon erfüllen. Sogenannte Lichtraumprofile sind das. Da kann man sagen, dass die Zuwägung zum Windrad bei der Errichtung schon eine Breite von 5 Metern hat. Das sind meistens geschotterte Wege. Das heißt, es wird nicht ausgekoffert, es wird kein Obermaterial weggenommen, es wird Schotter aufgetragen oder auch eine andere Möglichkeit, die man gerne anwendet, sind sogenannte Stahlplatten. Die legt man aus, verbindet die miteinander, um Festigkeit zu haben, und nach der Errichtung kann man sie wieder zurückbauen und man sieht letztendlich keinen großen Eingriff in die Natur. Spätestens nach einem halben Jahr sieht es schon aus wie vorher.
Ein anderes Argument: Schattenwurf. Es macht mich verrückt, wenn ich mir vorstelle, dass ein Windrad vor meinem Haus seine Kreise zieht und immer wieder, wenn ich am Tisch sitze, im Garten sitze, kommt der Schatten des Windrads. Wie könnte es damit aussehen in Ostzimmern?
Das würde mich in erster Linie auch verrückt machen. Für diesen Schattenwurf gibt es auch ein Schattengutachten. Ein Worst-Case-Szenario wird untersucht. Und am Ende kann man sagen, dass bei dieser Windenergieanlage oder bei den Windenergieanlagen wird ein sogenannter Lichtsensor eingebaut. Dieser Lichtsensor guckt, okay, wann könnte eine Verschattung bei dem Wohngebäude entstehen? Und da gibt es gewisse Normwerte, die sind letztendlich, dass eine Beschattung nicht länger als 8 Stunden im Jahr beziehungsweise nicht mehr als 30 Minuten am Tag eintreffen dürfen für die Wohngebäude. Sofern das überschritten wird, wird die Anlage abgeschaltet.
Wenn man Geld braucht für eine Investition und Windkraft zu erzeugen, erfordert auch Geld. Dann schließt man sich manchmal zusammen mit Partnern, die Expertise, das heißt die Kenntnis haben von einer Sache, die Erfahrung haben mit einer Sache, und so kommt wohl jetzt Gelsenwasser ins Spiel.
Ja, das ist richtig. Also ein großes Thema ist natürlich die Finanzierung. So Windenergieanlagen, die sind natürlich nicht umsonst. Da reden wir schon über eine große Summe, die wir hier finanzieren müssen. Und deswegen bevorzugen es auf jeden Fall, mit örtlichen Banken zu arbeiten. Das heißt, in dieser Hinsicht, wenn dieses Projekt realisiert werden sollte, sind die ersten Ansprechpartner die örtlichen Volksbanken, Sparkassen. Und dann versuchen wir immer, mit denen ein geeignetes Modell zu finden, wie man diese Anlage oder diese Anlagen am attraktivsten finanzieren kann. Und da ist ein ganz wichtiges Thema auch die Bürgerbeteiligung. Also es ist hier so geplant, dass definitiv die Bürger vor Ort auch beteiligt werden sollen. Wie das dann aussieht, in welchem Modell, das wird man dann noch schauen. Wir haben auf jeden Fall, also die Gelsenwasser hat ein Modell, das sie schon oft anwendet, das ist Bürgerbeteiligungsplattform, da gibt es auch eine Internetseite. Und da ist es so, dass die Bürger die Möglichkeit haben, Geld anzulegen, und dieses Geld wird mit einem attraktiven Zins zwischen 2% und 3% ausgeschüttet über 7 Jahre.
Das sind Kosten, das sind keine geringen Kosten, haben Sie gesagt. Womit kalkuliert man bei einer Anlage?
Also man kann sagen, dass die aktuellen Investitionskosten sich bei einer Anlage so im Raum zwischen 5 und 6 Millionen inklusive der Nebenkosten bewegen.
Thank you.
Heute geht es um Energie, heute geht es um Windenergie. In Menden treffe ich in den Stadtwerken Heidrun Becker und sie ist für Öffentlichkeitsarbeit, für Presse zuständig bei der Gelsenwasser AG. Und jetzt muss ich zunächst nochmal fragen, Gelsenwasser, das hört sich gar nicht elektrisch an.
Das hört sich nicht elektrisch an, aber wir sind seit den 70er Jahren schon ganz massiv auch mit Energie beschäftigt. Erst mit Gas und dann auch mit Strom und seit 5 Jahren eben intensiv auch mit dem Thema Windenergie.
Jetzt kommen Sie aus dem Ruhrgebiet. Bochum, Gelsenkirchen sind stark beteiligt in ihrem Unternehmen, neben einigen anderen kleineren. Und sie selbst haben auch eine ganze Reihe von Beteiligungen. Wie könnte das denn aussehen, wenn Sie als Gelsenwasser mit der Erfahrung kommen und hier mit Menden zusammenarbeiten? Machen Sie dann eine kleine Firma auf oder wie sieht das aus?
Das wäre unser Wunsch, dass wir vor Ort mit einem Partner zusammenarbeiten könnten, zum Beispiel mit den Stadtwerken hier in Menden. Solche Kooperationen machen wir im Windbereich sehr häufig, eben auch schon an anderen Standorten, wo wir Windenergieanlagen gebaut haben. In Mülheim zum Beispiel ist so eine Kooperation, in Olfen, in Kalka, in Kastrop. Das wäre auch hier unser Wunsch. Und dann ist eine zweite Sache, die wir gerne anbieten, eben auch eine Bürgerbeteiligung, eine finanzielle Bürgerbeteiligung. Und das wäre dann auch möglich, wenn wir hier einen Kooperationspartner vor Ort haben, in sehr enger Abstimmung dann mit diesem Partner.
Das muss ich jetzt aber genauer wissen. Denn was ich höre von Gegnern der Windkraft heißt, da wollen doch einige Leute nur Geschäfte machen. Und jetzt sprechen Sie von Bürgerbeteiligung. Wie muss ich mir das vorstellen?
Unser Stichwort hier an der Stelle ist gemeinsam Windernten, das heißt gemeinsam mit den Gemeinden und auch mit den Bürgern, dass die Bürger sich eben auch finanziell beteiligen können und auch von dieser Anlage vor Ort profitieren können, wenn sie es dann möchten.
Das heißt, wenn ich es genau sehe, die Stadtwerke Menden gehören der Stadt und damit den Bürgern. Ihr Gelsenwasser gehört den Städten und damit ja offensichtlich auch den Bürgern. Und jetzt kann er mit seinem privaten Ersparten auch noch Anteile kaufen.
Das wäre eine Sache, die möglich wäre. Das heißt, man hätte dann privat einen finanziellen Vorteil, eine finanzielle Beteiligung an diesem Windenergieprojekt. Ein zweites Standbein wäre, wenn zum Beispiel die Stadtwerke Menden sich beteiligen würden. Man würde zusammen hier eine Gesellschaft gründen, die diese Windräder betreibt. Dann würde zum Beispiel hier ja auch Steuer vor Ort anfallen, die Menden insgesamt zugutekommt. Also eine zweite finanzielle Komponente, die hier nicht ganz unerwähnt bleiben sollte.
Gibt es da so auch eine Klausel, wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten? Sie sind das Großunternehmen. Wir schätzen die Stadtwerke Menden, aber Sie sind natürlich das kleine Unternehmen. Gibt es da Prozentsätze bei den Beteiligungen, die man im Auge hat?
Die sind natürlich nicht vorgegeben, sondern die werden in Gesprächen dann ausgelotet. Was wünscht der Partner? Was macht Sinn für den Partner? Was macht Sinn für uns? Das sind ganz normale Abwägungen, die man dann zusammen durchführt. Und dann kommt man am Ende zu einer Lösung, die für beide von großem Vorteil ist.
Die Gesellschaft bringt die Erfahrung ein und unterstützt damit natürlich die Arbeit auch vor Ort, die regionale Energieerzeugung. Können Sie uns da ein Beispiel nennen?
Es ist sehr unterschiedlich, wie die Ausgangssituation in den Gemeinden ist zum Thema Energie. Wir haben zum Beispiel in Olfen eine Kooperation. Auch dort wird ein Bürgerbeteiligungsmodell angeboten. Und das ist auch in enger Absprache mit der Gemeinde so aufgestellt worden. Da gibt es zum Beispiel auch eine Einlagensicherung für die Anteile, die Bürger einbringen. Die Zinssätze sind auch je nach Projekt unterschiedlich. In Kalka ist auch so ein Bürgerbeteiligungsmodell letztes Jahr umgesetzt worden. Da haben die Bürger sich auch beteiligt, hatten auch dort eine feste Verzinsung, die sie bekommen. Wie das im Einzelnen funktioniert, wie man sich anmeldet dafür, wie hoch die Summen sind, die zur Verfügung stehen, wird jeweils bei jedem Projekt individuell besprochen und entschieden. Just how it happened, I let down my guard, swore I
guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Nach den Informationen zur Errichtung von möglichen Windkraftanlagen in Ostzümmern hören Sie nun ein Gespräch mit den Ingenieuren der Firma Kötter Consulting, Oliver Bunk und Tim Scheer. Und jetzt spreche ich zunächst mit Tim Scheer. Was ist Infraschall?
Also Infraschall ist alles das an Frequenzen, was die allgemeine Meinung ist, was wir nicht mehr hören können. Also alles unterhalb von 20 Hertz. Das ist allerdings so nicht ganz richtig, denn es gibt Untersuchungen, die auf jeden Fall zeigen, dass wir diesen Bereich sehr gut wahrnehmen können. Allerdings fehlt so ein bisschen die Tonempfindung dazwischen.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Mensch, Infraschall, das haben wir doch an ganz vielen Stellen. Da fahren wir mit dem Auto, kurbeln das Fenster ein bisschen runter, schon haben wir Infraschall. Stimmt das?
Das stimmt soweit. Also wenn man das Fenster runterkurbelt beim Autofahren, hat man so ein Wummern im Auto. Das gehört auf jeden Fall in den Bereich Infraschall mit dazu.
Ist das immer so, dass man sagen kann, das ist verbunden mit einem störenden Geräusch oder kann das auch anders sein?
Also im Auto ist natürlich sehr störend. Wenn dieses Gewummer auftritt, dann macht man die Fenster schon freiwillig gerne zu. Das liegt aber auch daran, dass diese Schalldruckpegel, die wir dort im Auto haben, deutlich überhalb der Hörschwelle liegen in diesem Bereich und es dementsprechend als störend empfunden wird.
So, und wenn Sie jetzt Messungen machen, dann machen Sie die natürlich nicht bei so alltäglichen Dingen wie unserem Auto. Was messen Sie?
Ja, also bei den normalen Windmessungen spielt eigentlich das Spektrum nur eine Rolle, was im hörbaren Bereich liegt. Infraschallmessungen kommen da seltener vor. Das ist meistens so, dass eine Beschwerdesituation vorliegt von Anwohnern. Und in diesem Fall muss dann bei dem Anwohner im Wohngebäude gemessen werden. Das heißt also in einem Raum, in einem Wohnraum. Das ist also meistens das Wohnzimmer oder auch das Schlafzimmer, also ein sogenannter schutzbedürftiger Raum. Und diese Messung findet dann sehr starr oder in einer Ecke des Raumes statt, da dort der Schalldruckpegel am höchsten ist. Und bei diesen Messungen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man immer eine Referenz hat. Dass man also, wenn man einen Windpark in der Nähe hat und man hat die Messung laufen, dass der Windpark eingeschaltet wird, dass der Windpark ausgeschaltet wird, dass man also weiß, welche Pegel haben wir im Normalzustand und welche Pegel kommen nachher auch von dem Windpark dazu.
Referenz heißt, dass man es vergleichen muss.
Genau, das ist ein Vergleich zur sogenannten Nullsituation. Also was ist da, wenn der Windpark nicht in Betrieb ist oder wenn der gar nicht da wäre? Und dann natürlich die Situation, wenn der Windpark da ist, also sprich in Betrieb ist.
Wenn er in Betrieb ist, kann ich aber auch etwas hören. Also außer dem Infraschall ist auch ein anderer Schall da, so wie er auch da ist, wenn der Wind geht. Und gerade hier im Münsterland, ich bin durch die Straßen gefahren, habe Windkrafträder gesehen natürlich. Da habe ich nichts gehört, aber es gibt Windgeräusche.
Ja, definitiv. Also auch ein Windpark verursacht natürlich ganz normale Geräusche, die natürlich in diesem Raum auch wahrnehmbar sind, je nachdem natürlich, wie dicht der Windpark an diesem Haus dran liegt. Aber wir machen natürlich, wenn wir die Messung nachher auswerten, gucken wir uns natürlich für den Infraschallbereich nur die Frequenzen unterhalb von 20 Hertz an und überprüfen, ob die Richtwerte, die eingehalten werden müssen, auch eingehalten werden.
Warum, frage ich nochmal, unter 20 Hertz?
Ja, unter 20 Hertz ist halt die Definition des Infraschalls. Und das ist ja meistens diese Beschwerdesituation.
Den Begriff Infraschall noch ein bisschen schärfer zu bestimmen, frage ich den Ingenieur Oliver Bunk. Wie unterscheiden Sie zwischen Tiefenschall und Infraschall?
Ja, also wir sollten uns erstmal den Begriff des tieffrequenten Schalls anschauen und dort wird definiert alle Frequenzen unterhalb von 100 Hertz. Und dann können wir nochmal in die Feinjustierung reingehen des Infraschalls, der wird, wie Herr Scheer schon vorhin einmal sagte, unterhalb von 20 Hertz definiert.
Und wo haben wir diesen tieffrequenten Schall im Alltag?
In der Diskothek hätten Sie den zum Beispiel. Sie haben den aber auch heutzutage ganz modern, im Moment ganz aktuell bei Wärmepumpen. Wenn Sie also Luftwärmepumpen vor Ihrem Haus haben, kann es durchaus sein, dass Sie tieffrequenten Schall in Ihr Haus hineingetragen bekommen.
Das heißt also, dieser tieffrequente Schall, den ich gerade noch höre, der geht dann immer weiter in tiefere Frequenzen, dass er nicht hörbar ist.
Ja, wobei von der Entstehung her müssen Sie sehen, es bildet sich eine stehende Welle im Raum aus. Das bedeutet, es wird etwas angeregt, was zu Schwingungen führt und diese Anregung setzt dann eine stehende Welle in Ihren Raum.
Wenn man von Infraschall spricht, sprechen wir von einem Schall, den wir gar nicht mehr als Schall wahrnehmen. Wie spürt man diesen? Gibt es noch irgendeine körperliche Wahrnehmung, etwa durch Kopfschmerzen oder Nasenbluten, wie wir hin und wieder hören, in denen ich solche Auswirkungen verspüren kann?
Also von Nasenbluten und ist mir soweit nichts bekannt in Studien, was bis jetzt beschrieben wurde in der Fachliteratur. Was man natürlich merkt bei Infraschall ist definitiv, dass der Magen- und Darmtrakt angeregt wird. Also in der Bauchkuhle merkt man das schon, aber da braucht man sehr, sehr hohe Pegel dafür. Genau für diesen Fall veranstalten wir häufig bei uns auch einen Versuch mit Infraschall, wo verschiedene Leute sich das mal anhören können und spüren können in einer Garage, wo halt die stehende Welle genau reinpasst, bei einer Frequenz von 16 Hertz. Und wenn man dann zu den Wänden geht, merkt man schon, dass das dort in der Magenkuhle schon ganz gut am Wummern ist.
Wie muss man sich das vorstellen, eine stehende Welle?
Also eine stehende Welle kann man so sich vorstellen, wenn man quasi ein Seil anregt, an einer Seite festhält, an der anderen Seite quasi auf und ab bewegt und man dann an bestimmten Stellen sogenannte Knoten hat. Man meint, das Seil steht dort fest und an anderen Stellen man sehr große Ausschläge hat. Das muss man selbst mal ein bisschen probieren, die Frequenz, quasi Anregungsfrequenz mal finden, das Seil mal in einer Ecke festmachen und dann sieht man sofort irgendwann die stehende Welle. Lohnt sich für jeden mal zu Hause auszuprobieren.
Jetzt frage ich Oliver Bunk nochmal nach den Möglichkeiten, etwas über den Infraschall wirklich versuchsmäßig in Erfahrung zu bringen.
Es gibt Versuche, die direkt an Menschen selber durchgeführt werden. So ist zum Beispiel das Umweltbundesamt gerade dabei, eine Versuchsreihe zu fahren. Da haben wir auch dazu beigetragen, Probanden zu finden, die in der Nähe von Windenergieanlagen leben. Die haben wir vermittelt an das Umweltbundesamt und das Umweltbundesamt testet hier. Das heißt, die Probanden werden direkt mit großen Mengen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, an Infraschall beaufschlagt, um dann zu testen, welche Auswirkungen das auf die Menschen hat. Das können sein Unwohlsein, das kann sein Angstgefühle. Das wird auch in der Literatur weiterhin so beschrieben, das tritt auf. Aber hier ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, welche Dosis kommt denn überhaupt an? Und der von Windenergieanlagen ausgehende Schall in dem Schalldruckpegel, der ankommt, ist eine weitaus geringere Dosis, als bei diesen Versuchen verwendet wird.
Natürlich ist es wichtig, wenn man über ein solches Phänomen, was man als Laie nicht beschreiben kann, spricht, auch auf Untersuchungen Bezug zu nehmen. Und da sagt uns Herr Scheer noch etwas mehr.
Genau, was der Herr Bunk gerade erzählt hat, ist im Endeffekt die Wirkung von Infraschall auf den gesamten Organismus, den gesamten Körper. Es gibt aber auch sehr differenzierte, spezielle Studien, die sich quasi nur damit beschäftigen, wie hören wir Infraschall über das Ohr. Da ist natürlich die große Frage, wie kriege ich es hin, Infraschall nur auf das Ohr zu geben und nicht auf den gesamten Körper. Da hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt aus Braunschweig sich etwas einfallen lassen, quasi einen relativ großen Lautsprecher aufgebaut mit einer geschlossenen Kammer, wo der Schalldruck quasi über einen Schlauch in das verschlossene Außenohr geleitet wird, was verschlossen wird, dass also quasi nur der Druck auf das Trommelfell wirken kann. Und die Probanden wurden daraufhin im Kernspintomographen untersucht, welche Hirnregionen werden dementsprechend dann angeregt dadurch. Und dabei kam raus, dass also Infraschall durchaus im auditorischen Kortex, also in dem Hirnareal, in dem die Schallwahrnehmung stattfindet, auch verfügbar ist.
Kann man daraus Konsequenzen ziehen?
Was heißt Konsequenzen? Es ist natürlich so, dass der Infraschall durchaus für den Menschen wahrnehmbar ist, über das Gehör. Und dass quasi die ganz alte Lehrmeinung, dass alles unterhalb von 20 Hertz nicht wahrnehmbar ist, so natürlich nicht stimmt. Die Studien, die dadurch durchgeführt wurden, gab es natürlich auch schon vorher, auch in den 60er, 70er Jahren schon. Nur da konnte man noch nicht so differenzieren, ob nicht eventuell auch der gesamte Körper angeregt wird. Also dies ist jetzt sehr, sehr speziell, diese Studie, nur auf das Gehör bezogen. Und dementsprechend auch mit den Hirnscans verbunden.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Alltag zurückkommen. Infraschall ist ein Phänomen, das uns umgibt. Es ist ein Phänomen, was bestimmten Bewegungen, zum Beispiel dieser Winderzeugungsanlagen, Windräder genannt, in jedem Fall auftaucht. Aber die Frage ist ja, wo sind wir im Laufe des Tages, im Laufe der Woche, im Laufe unseres Lebens noch mit solchen Geräuschen, die wir nicht wahrnehmen, verbunden?
Da muss man definitiv sagen, eigentlich permanent. Wir sind also permanent von Infraschall umgeben. Das sind also sehr viele natürliche Quellen. Das ist einmal die Seismik. Das sind Flüsse, das ist der Wind als solches, der auf Geländestrukturen Kraftanregung verursacht und dementsprechend diese Kraftwirkung im Boden eingeleitet wird. Das ist die Meeresbrandung, das sind Bäume, die sich bewegen im Wind, die Infraschall verursachen. Aber natürlich auch noch jede Menge technische Quellen. Das ist, wie der Herr Bunk schon sagte, die Wärmepumpenproblematik auch, die tieffrequent und auch im Infraschallbereich auch angesiedelt ist. Das sind große Industriekomplexe mit sehr langsam laufenden Maschinen, also langsam laufende Kolbenverdichter und so weiter, die Infraschall verursachen. Der Straßenverkehr, Schienenverkehr, Flughäfen, also spielt eine ganze Menge eine Rolle. Und dementsprechend sind wir eigentlich permanent von Infraschall umgeben.
Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass in die gesamte Diskussion eine Versachlichung hineinkommt. Wenn wir zum Beispiel auf Bürgerversammlungen sind und dort über solche Themen berichten, dann ist das sehr, sehr emotional. Ich kann die Leute auch sehr verstehen. Viele Leute fürchten sich vor Dingen, die sie nicht sehen. Und Infraschall oder Schall sind ja Dinge, die wir nicht sehen. Es gibt eine breit angelegte Basis auch im Internet darüber, in denen sehr viele Dinge stehen, die leider auch unwahr sind. Und die Leute sollten sich da mehr informieren. Und da gibt es unter anderem auch die Studie vom LUBW, vom Landesumweltamt Baden-Württemberg, die Untersuchungen dazu gemacht hat. Also es sind wirklich Untersuchungen an und im weiteren Umfeld der Windenergieanlage gemacht worden. Dort kann man einige Vergleiche nehmen und sich auch ansehen. Allerdings ist auch zu sagen, in der Wirkungsforschung für den Infraschall sollte weiter geforscht werden. Das Thema ist noch nicht abschließend diskutiert.
Das waren Informationen zum Thema Wind in der Sendung aus Politik und Gesellschaft mit Thomas Brink. Herzlichen Dank an die Diplom-Ingenieure Prof. Dr. Andreas Wagner, Felix Schaak, Oliver Bunk und Tim Scheer. Außerdem an die Pressesprecherin der Firma Gelsenwasser, Heidrun Becker. Der Beitrag wird voraussichtlich am Sonntag, dem 10. Juni, bereits um 19.04 Uhr wiederholt. Guten Abend. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.
যেন ছুটে একলা বাগান শুকনো ফুলের হাসছে দেখি ফুটে এই আমি তাই কোথায় হারাই কষ্ট সিঁড়ি উঠে এই আমি তাই কোথায় হারাই কষ্ট সিঁড়ি উঠে হাসছে যেন ছুটে জানলা খুলে খুঁজতে থাকি কোথায় আমার আকাশ ঝাপসা চোখে কেন শুধু স্মৃতিগুলো মাখাশ জানলা খুলে খুঁজতে থাকি কোথায় আমার আকাশ ঝাপসা চোখে কেন শুধু স্মৃতিগুলো মাখাশ এমনি করে দিনগুলো সব যাচ্ছে নিয়ে লুটে আসছে যেন ছুটে চারটা দেয়াল হঠাৎ খেয়াল হাসছে যেন ছুটে একলা বাগান শুকনো ফুলে হাসছে দেখি ফুটে এই আমি তাই কোথায় হারাই কষ্ট সিঁড়ি ওঠে আসছে যেন ছুটে হঠাৎ করে বৃষ্টি পড়ে কোথায় মেঘের দল, সুখের পাখি করছে এখন মন খারাপে চল, হঠাৎ করে বৃষ্টি পড়ে কোথায় মেঘের দল, সুখের পাখি করছে এখন মন খারাপে চল। এমনি করে দিনগুলো সব যাচ্ছে নিয়ে লুটে, আসছে যেন ছুটে চারটা দেয়াল, হঠাৎ খেয়াল আসছে যেন ছুটে, একলা বাগান শুকনো ফুলের হাসছে দেখি ফুটে, কে আমি তাই কোথায় হারাই কষ্ট সিঁড়ি উঠে, কে আমি তাই কোথায় হারাই কষ্ট সিঁড়ি উঠে, আসছে যেন ছুটে।